Zunächst ein paar Zitate aus dem einleitenden Prolog von Lügen über meine Mutter. Zitat: Meine Mutter passt in keinen Sarg. Sie ist zu dick, sagt sie. Nach ihrem Tod soll die Asche nicht in einer Urne aufbewahrt werden, sondern einfach über das offene Wasser zerstreut. Seit ein paar Jahren lebt meine Mutter am Haff. Es ist der nordöstlichste Punkt des Landes. Näher an Polen, also dem Land ihrer Geburt, geht es nicht. Wir sprechen viel über den Tod. Eigentlich spricht sie nur davon. Es ist ihr Gewicht, das ihr zu schaffen macht. Und das, obwohl sie keines der klassischen Leiden hat, die Ärzte dicken Menschen unbesehen attestieren. Ihre Schmerzen sitzen in den Muskeln, den Gelenken. Ich kann über vieles mit meiner Mutter reden, über fast alles eigentlich. Das Einzige, woran wir nie rühren, ist die Frage nach dem Geld. Wie es aussieht, wird sie dieses Geheimnis niemals preisgeben. Sie selbst würde vermutlich bestreiten, je ein Geheimnis gehabt zu haben. Ihr Unglück lag meine ganze Kindheit und Jugend über wie Blei auf meinen Schultern. Deshalb ist das hier nicht nur ihre, es ist auch meine Geschichte. Dass mir meine Mutter, obwohl wir einander so nah sind, manchmal so rätselhaft vorkommt, liegt auch an meinem Vater. Für ihn ist sie der mysteriöseste Mensch der Welt. Zugleich behauptet er, bis ins letzte Detail über sie Bescheid zu wissen. Deine Mutter kennt kein Maß, nicht beim Geld und nicht beim Essen, höre ich ihn sagen. Daran ist nichts rätselhaft. Zitat Ende. In diesen Auszügen aus dem Prolog des Romans klingen bereits die Leitmotive Gewicht und Geld sowie die gesamte Konstellation des Romans Kind zwischen Mutter und Vater sowie der Versuch einer autofiktionalen Aufarbeitung der Familiendynamik an. Darin liegt allerdings auch ein Problem, doch dazu später. Nach dem Prolog folgen noch interessante Sätze von Emily Dickinson und der Fernsehfigur Monaco Franze als Motto des Romans, bevor in vier langen Kapiteln die familiären Geschehnisse aus den vier Jahren 1983 bis 86 erzählt werden. Weil so schön ist hier zuerst Monaco Franze. Zitat: Ein rechter Scheißdreck war's. Altmodisch bis provinziell war's. Das war's. Zitat Ende. Allerdings scheint dem Rezensenten, dass die Erzählweise Dröschers näher am Mottosatz von Dickinson liegt, dessen Anfang hier zitiert wird. Zitat: Sag Wahrheit ganz, doch sag sie schräg. Erfolg liegt im Umkreisen. Zitat Ende. Der Roman umkreist tatsächlich in einer gewissen Länge die materiellen und psychosozialen Aufs und Abs der Familiengeschichte. Dabei sind die erzählenden Passagen auch typografisch abgesetzte essayistische Teile beigefügt, sodass die LeserInnen auch Deutungsmöglichkeiten mitgeliefert bekommen. Aber der Reihe nach. Die Protagonistin und Ich-Erzählerin Ela wächst in dem fiktiven Ort Obach im Hunsrück als Tochter eines kleinen Angestellten und einer schlesischstämmigen Mutter mit Ambitionen zur Fremdsprachensekretärin auf. Der Aufstiegswille prägt die Familie, wobei sich dem Vater einige Hindernisse in den Weg stellen, da er in seinem Betrieb für Getriebetechnik anscheinend den Juniorchef vor der Nase hat, wie er sagt. Den beruflichen Frust lässt der Familienvater immer wieder bei seiner Ehefrau ab, deren Körpergewicht er verantwortlich macht für sein verhindertes Fortkommen. Weder bei der Betriebsfeier noch auf dem Tennisplatz habe er eine vorzeigbare Frau, die den Normalitätsvorstellungen der Zeit entspricht. Mit Misstrauen und Sabotage untergräbt er die Karrierepläne seiner Frau, die ein Fremdsprachenzertifikat anstrebt und zeitweilig auch Beschäftigung findet. In wiederkehrenden Wellen unterwirft der Haustyrann seine Frau einem Diät- und Gewichtskontrollregime, das diese an den Rand der Verzweiflung bringt, aber keine Veränderung der Figur hervorruft. Trennkost, FDH frisst die Hälfte, Farbenkost und sonstige zeittypische Erscheinungen führen nur zu mehr Frust. Interessant ist dabei, dass die Frau nicht nur hilfloses Opfer ist, sondern auch manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich Strategien der Gegenwehr und der Autonomie entwickelt. Im Endeffekt läuft es auf einen ständigen Machtkampf um Gewicht und um Geld in der Ehe hinaus, in der auch die Großeltern von Ela mit einbezogen werden. Dabei ist eine weitere wichtige Figur das Nachbarkind Jessie, das bei einer Pflegemutter der sogenannten Bob, mundartlich für Puppe, aufwächst, weil Jessies Mutter psychisch krank und der Vater Alkoholiker ist. Jessie ist zwar weitläufig verwandt mit Elas Familie, gehört aber nicht richtig dazu. Zeitweilig kann Elas Mutter gegen den Widerstand ihres Mannes erreichen, dass Jessie als Pflegekind in Elas Familie mit aufgenommen wird, vor allem als klar wird, dass sie zu Hause geschlagen wird. Das Freundinnenverhältnis zwischen Ela und Jessie ist kompliziert, auch weil Jessie Elas Mutter vergöttert und insofern auch Konkurrenz um die Mutter eine Rolle spielt. In Jessie steht der neurotischen, aber materiell aufstrebenden Angestelltenfamilie eine Figur mit Marginalisierungshintergrund gegenüber. Nur dank Elas Mutter kann sie vor einer Heimeinweisung bewahrt werden. Marginalisierungsängste haben alle Figuren. Auch Elas Vater mit bäuerlichem Hintergrund kompensiert diesen allerdings mit übertriebenen Normalitätsvorstellungen. Diskriminierungserfahrungen direkt haben tatsächlich aber eher die schlesischen Großeltern auf der Mutterseite, da sie als Polacken beschimpft werden. Genau diese Großeltern verursachen aber eine finanzielle Besserung, da der Verkauf von deren Haus erhebliche Mittel in die Familienkasse spült. Die problematische Rückseite davon ist, dass die Pflegebelastung für die dann im Familienhaus lebende Oma an Elas Mutter hängen bleibt. Zudem bedient sich der Vater an dem Erbe skrupellos, indem er Autos und teure Reisen für sich alleine damit finanziert. Die Kindfigur Ela steht inmitten dieser Konflikte und muss sich eine vom Vater unabhängige Sicht auf die Mutter erarbeiten, wobei sie ihre eigene Scham bezüglich des Erscheinungsbilds ihrer Mutter überwindet. Die eigentlich interessante Konstellation wird mit der Schilderung der endlosen Familienzwiste allzu ausführlich durchbuchstabiert. Selbst in den Erzählpassagen wird einem die Familiendynamik immer wieder erklärt, was der Perspektive des Kindes gar nicht entsprechen kann. In den typografisch abgesetzten Passagen deutet eine ältere Version der Ich-Erzählerin bewusst und mit etwas kühnen Psychologie und Soziologie die Geschehnisse. Dabei werden relativ wahllos unterschiedliche Theoriesubstrate von Marx bis Thewlite ineinander vermengt. Trotz dieser leicht enttäuschenden Beobachtungen noch zwei Pluspunkte. Erstens, für mich ist das sprachlich interessanteste Mittel die Verarbeitung von Redensarten, wie sie in der Familie benutzt werden und damit die Mentalität prägen. Die Redensarten werden im Kontext der Dialoge kursiv gedruckt und an einer Stelle sind auch einige aufgezählt. Die Erzählerin betont dabei, dass sie als Kind diese Sätze alle wörtlich genommen habe. Beispiel: sich das Maul zerreißen, große Augen machen, jemand einem Bären aufbinden, nicht aus seiner Haut können und so weiter. Zitat Ende. Das verleiht dem Roman zumindest teilweise etwas Spezifisches, das über banale Alltagsschilderung hinausgeht. Zweiter Pluspunkt: wenn man in den 80er Jahren teilweise seine Kindheit und Jugend verbracht hat, findet man viel Typisches. Von Tennisvereinsgründungen im Anschluss an die Bäcker- und Graferfolge bis zur Hausbau im Grünen. Ein mit etwas zu viel Lesezeit und dem manchmal langweiligen Nachvollziehen von allzu konventionellem Erzählen erkauftes, immerhin Vergnügen.